der Haushofmeister des israelitischen Königs Ahab. Das ist eine interessante Person an einem ungewöhnlichen Platz, nämlich ein gläubiger Mensch im Dienst eines gottlosen Königs. In andersgläubiger Umgebung lebt dieser Obadja seinen Glauben an Gott, den Herrn. Und dieser Mann ist bewegt zum Glauben. Er ist bewährt im Glauben und er ist auch bewahrt durch den Glauben. Während ringsum die Leute Land auf, Land ab dem Götzen Baal huldigen, einer heidnischen Gottheit, lebt ausgerechnet im Zentrum der Gottlosigkeit, am Königshof Ahabs und seiner fremdländischen, heidnischen Frau Isebel, ein Mensch, der mit seinem ganzen Herzen am wahren einen Gott hängt. Und da haben wir genau die Situation, die heute gegeben ist, nach Jahrtausende später. Denn Christen leben auch heute, und ich sage zunehmend, in einer Umgebung, in einem Land, in einer Gesellschaft, die geprägt sind durch das, was wir Säkularisation nennen, nämlich Verweltlichung, wo andere Weltanschauungen bis hin zum blanken Heidentum, wo Aberglaube, Okkultismus etc. etc. das Denken und Fühlen, Reden und Handeln der Menschen bestimmen. Ob uns das immer so bewusst ist oder nicht, wir leben heute, wenn wir gläubige Christen sind, in der sogenannten Diaspora, das heißt in der Zerstreuung, in der Vereinzelung. Und manch einem wird das von Zeit zu Zeit bewusst, wenn wir überlegen, ja, wer ist denn in meiner Familie, in meiner Verwandtschaft noch beheimatet, vom Herzen her in der christlichen Gemeinde? Wer mag da noch beten? Wer mag da noch regelmäßig die Bibel lesen? Dann schauen wir uns um in unserer Verwandtschaft und in den meisten Fällen wird es so sein, wir merken, wir sind absolut die Minderheit. Oder schauen wir uns am Arbeitsplatz, in unserem Büro, in der Werkhalle, in der Werkstatt, wo auch immer. Christen doch wohl in der Minderheit. Schauen wir uns um in der Schule, in den Klassen, in unserem Bekanntenkreis, in unserer Nachbarschaft. Mir wird das jeden Sonntag wieder so deutlich. Wir wohnen ja in einem gutbürgerlichen Wohnviertel. Aber wenn meine Frau und ich da sonntags zum Gottesdienst gehen, fahren, aus der ganzen langen Straße sehe ich nicht ein Haus, wo sich die Tür öffnen würde, dass Menschen zum Gottesdienst gehen. Das mag so in so einem recht kirchlichen Ort wie Honos noch ein bisschen anders sein. Aber flächendeckend ist es so. Da kommen mir Leute entgegen, der eine hat seinen Hund am Halsband, der andere bringt die Brötchentüte und dann gibt es die Jogger, die da laufen und sich fit machen für diese Welt, aber nicht für die Ewigkeit. Manchmal habe ich den Eindruck, wir sind die letzten Hanseln, die noch so zum Gottesdienst am Sonntag fahren. Das war die Situation des Obadja. Und von dem wird gesagt, ich lese aus der Heiligen Schrift, Obadja aber fürchtete den Herrn sehr. Ihr Lieben, da steht da nicht nur, er hatte Ehrfurcht vor Gott, sondern er fürchtete, das heißt, hielt ihn hoch in seinem Leben, den Herrn sehr. Und da sind wir mitten beim ersten Gebot. Da heißt es ja, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und Luther erklärt, die Älteren unter uns haben es ja noch auswendig gelernt, wir sollen Gott, wie kommt es jetzt, über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Über alle Dinge. Wir fürchten vieles, Wir fürchten eine Krankheit, wir fürchten, wir haben Achtung vor unserem Chef, vor dem Doktor sowieso. Und haben wir alles Hochachtung? Die jungen Leute, die kreischen, wenn ihre Fans auftreten. Also es wird allerhand hochgehalten in dieser Welt. Da sagt Martin Luther, ja, noch höher sollst du Gott achten. Gott über alle Dinge fürchten und dann ihn über alle Dinge lieben. Wir dürfen vieles lieben, unseren Partnerinnen, unseren Partner, unsere Kinder, mein auch unseren Beruf, ein schönes Hobby, alles gut und schön, aber noch mehr, über alles soll dein Herz an Gott hängen. Und dann über alle Dinge vertrauen, ihm, Gott. Wir vertrauen darauf, dass die Rente sicher ist. Wir vertrauen darauf, dass unsere Kinder uns nicht im Stich lassen werden. Wir vertrauen darauf, wie gesagt, dass der Doktor schon das richtige Mittel findet. Wir vertrauen, ach, worauf vertrauen wir alles? Wir vertrauen darauf, wenn wir nach Gran Canaria fliegen, dass das Flugzeug in Ordnung ist, in das wir einsteigen. Wir vertrauen, wir vertrauen, wir vertrauen. Wir vertrauen darauf, dass die Ampel richtig geschaltet ist, wenn wir an der Kreuzung losfahren. Das ist uns gar nicht bewusst, worauf wir überall vertrauen, allein im Alltag. Und er sagt, ja, wenn du da schon vertraust und dort und dort und dem und dem und dem vertraust, noch viel mehr verlass dich auf Gott, den Herrn. Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Und genau das, ihr Lieben, das hat der Obadja gemacht. Obadja aber, heißt es hier, fürchtete den Herrn sehr. Das heißt, bewusst. Ohne Wenn und Aber. Bei ihm ist es so, wie es der Physiker Heisenberg, einer der großen Naturwissenschaftler der jüngeren Vergangenheit, gesagt hat. Heisenberg, wohlgemerkt ein Physiker, hat die Weltformel der Physik entdeckt, nebenbei gesagt. Heisenberg hat gesagt, Glauben heißt immer, dazu entschließe ich mich, darauf stelle ich meine Existenz. Ihr Lieben, das ist biblisch wahr. Glauben heißt nicht, ja, das so, vielleicht stimmt das ja mit Gott und so in der Bibel, na ja, höchstwahrscheinlich, ich nehme das mal für wahr, so wie man sagt, ich glaube, dass der Sommer jetzt vorbei ist, ich denke mal, es wird nicht mehr schön warm werden, vielleicht wird es aber doch warm, nichts Genaues weiß man, das ist nicht biblisch Glauben. Glauben heißt absolut Vertrauen. Fest darauf stellen, so wie er, dieser Heisenberg, es gesagt hat, der kluge Professor. Glauben heißt immer, dazu entschließe ich mich. Das ist auch eine Entscheidung. Dazu entschließe ich mich und darauf stelle ich meine Existenz. Darauf gründet mein Leben in Höhen und in Tiefen. Das war bei dem Obadja so. Er fürchtete den Herrn sehr. Er glaubte bewusst und er glaubte konsequent. Mit Konsequenz. Modersohn, ein gesegneter Gottesmann, hat einmal gesagt, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Das ist nicht nur ein Wortspiel, das stimmt. Glauben heißt, sei ganz sein, Gott, halt dich ganz an Gott. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Und Christ ist eben ein Mensch, der, wie Prälat Bengel in Württemberg es gesagt hat, ein Christ ist ein Mensch, dem Gott durch Christus das Herz abgewonnen hat. Das ist Glauben. Ich hänge an Gott. Wer ist denn in Christus? Ja, wer in ihm lebt, wer von Jesus Kraft und Trost erbittet, Mut und Wegweisung empfängt, kurz gesagt, wer in Jesus Christus, im Gott der Bibel, sein Lebenselement und Fundament gefunden hat. Von alten Erfahrungen kann ich heute nicht unbedingt mehr leben. Ich muss heute, jetzt, in Verbindung mit Gott sein. Das war dieser Obadja. Er war bewegt hin zum Glauben. Und dieser Obadja, der hält an Gott fest inmitten einer gottlosen, gottfernen Umwelt. Ja, Frage, wie war denn das möglich? Wie konnte dieser Mann so gegen den Strom schwimmen? Die Antwort haben wir zu einem Gutteil hier in der Heiligen Schrift. Vers 12 heißt es, von Obadja, dass er sagte zum Propheten Elia, ich fürchte den Herrn, jetzt kommt es, von meiner Jugend auf. Von meiner Jugend auf. Eine Umfrage in den USA hat vor wenigen Jahren Folgendes ergeben. Und ich sage mal, bei allen Unterschieden zwischen Amerika und Deutschland, im Trend wird es auf Deutschland auch so zutreffen. Nämlich, da wurden erwachsene Christen gefragt, wie sie denn zum Glauben gekommen wären, zu diesem bewussten, klaren Glauben an Jesus Christus. Und da haben, aufgepasst, 85% der Erwachsenen gesagt, sie sind zum Glauben gekommen im Alter bis 14 Jahren. 85%. 10% nur zwischen 15 und 30 Jahren. Und ganze klägliche 5% über 30 Jahre. Ihr Lieben, da haben wir das. Darum heißt es in der Bibel, fülle mich früh mit deiner Gnade. Tucholsky hat mal gesagt, wenn der Mensch vorne und hinten nicht mehr hochkommt, dann wird er fromm. Ihr Lieben, das stimmt nicht. Ich kenne inzwischen so viele alte Menschen, die sind überhaupt nicht mehr fromm. Warum waren denn früher Oma und Opa meistens fromm und gingen zur Kirche? Nicht, weil sie 70 oder 80 waren, sondern weil sie schon mit 30 und 40 im Glauben gelebt haben. Vielleicht hat es sich im Alter wieder noch etwas verlebendigt, das mag sein, aber da ist vorher schon was gewesen. Nur, wer mit 30, 40, 50 Jahren fern von Gott gelebt hat, der kann schon 3 Schlaganfälle gehabt haben und bekehrt sich nicht. Früher sagte man in Berlin, Mensch, wenn einer älter wurde, nun macht ihr mit dem lieben J bekannt. Jetzt wird es aber Zeit. Es ist heute nicht mehr so. Ich habe eine Andacht im Altersheim gehabt, da kam ein kleines Häufchen von den Alten, die hatten den Tod vor Augen, die kamen vor Langeweile den ganzen Tag in ihrem Haus dort. Ein kleines Häufchen kommt zur Andacht, die anderen sitzen da im Garten und gucken in die Sonne oder in die Büsche, ich weiß es nicht. Selbst mit 80 Jahren keine Antenne für die Ewigkeit. Wir leben in diesem Traditionsabbruch. Der anglikanische Bischof Finney, er hat das mal etwas schematisch, aber ich finde durchaus richtig gesagt, dass unsere Gesellschaft heute eine 4-Generationen-Gesellschaft ist. In der ältesten Generation, da gehen die Eltern mit ihren Kindern zusammen in die Kirche. Beide kennen das Evangelium, die Eltern und die Kinder. In der zweiten Generation gehen die Eltern selbst nicht mehr in den Gottesdienst, schicken aber ihre Kinder noch in die Kirche. Beide kennen noch das Evangelium, die Eltern, obwohl sie nicht mehr hingehen, und die Kinder, die noch geschickt werden. In der dritten Generation gehen die Eltern nicht in die Kirche und schicken auch ihre Kinder nicht mehr dorthin. Ergebnis, die Eltern kennen zwar das Evangelium noch von früher, die Kinder aber schon nicht mehr. Und in der vierten Generation sind weder die Eltern noch die Kinder mit dem Evangelium vertraut. Da ist der Traditionsabbruch dann vollendet. Und man kann ohne Übertreibung sagen, dass wir in Deutschland weitestgehend heute die Stufe 2 bis 3 haben, in Ostdeutschland bereits weitestgehend die Stufe 4. Da wird in einem jetzt gerade erschienenen, sehr lesenswerten Buch Gesellschaft ohne Gott, Risiken und Nebenwirkungen der Entchristlichung Deutschlands, werden schöne Beispiele oder schlimme Beispiele dafür gebracht. Und da heißt es unter anderem, nirgends war die planmäßige Ausrottung jeder Religion, jedes religiösen Gefühls, demnach so erfolgreich wie in den Stammlanden der Reformation. In Wittenberg leben nur noch 15% Christen, 15. Und Feuilleton Gustav Seib von der Süddeutschen Zeitung überschrieb seinen Bericht über eine Reise durch Sachsen-Anhalt und Brandenburg im Sommer 2008 mit der Überschrift Beobachtungen nach dem Ende des Christentums. Beobachtungen nach dem Ende des Christentums. Und wenn man zumindest nicht in Hohenhorst, sondern in der Stadt lebt oder in einer Gegend, die immer schon unkirchlich war, wie das Harzvorland, Oberharz etc., dann merkt man, wie auch in den sogenannten christlichen oder halbchristlichen Westen der Traditionsabbruch immer mehr um sich greift. Wo Schüler den gekreuzigten Jesus für Spartakus halten oder Golgatha für eine Zahncreme, wo eine Lehrerin in Olpe in Westfalen allen Ernstes meinte, der Termin des Osterfestes werde vom Kultusministerium festgelegt, da ist natürlich mit dem Glauben auch kulturelles Orientierungswissen abhanden gekommen. Nicht einmal die Hälfte der Bundesbürger ist mit den 10 Geboten vertraut. Bei der Bergpredigt sind es nur 17% und eine MNIT-Umfrage vom Mai 2009 für Bild am Sonntag ergab, dass nur knapp die Hälfte der Deutschen in etwa die Bedeutung des Pfingstfestes erkennt. Und. Und wenn wir bald einen Alpha-Kurs haben, dann müssen wir uns bewusst machen, in dieser Umgebung findet auch Alpha-Kurs statt. Eine Einladung, eine Information über den christlichen Glauben. Also wenn Sie selbst daran interessiert sind oder Menschen kennen in Ihrem Umfeld, die offen sind, die Fragen haben, bei denen vielleicht in puncto Christsein Glauben bisher wenig ist, aber die eine Antenne dafür haben, die vielleicht schon hier und dort und dort und dort gesucht haben, laden Sie die ein zum Alpha-Kurs hier ab Anfang Oktober in Hohenhorst. Und von dem Obadja wird gesagt, ich fürchte den Herrn von meiner Jugend auf. Ihr Lieben, hier haben wir das Vorbild der Eltern. Und das merken wir schon darin, welchen Namen sie ihrem Kind gegeben haben. Obadja heißt Knecht oder Diener des Herrn. Schon die Eltern von diesem Obadja haben sich in dieser gottlosen Umgebung nicht den anderen angepasst, sondern sind ihren eigenen bewussten Weg des Glaubens an Gott gegangen. Und Frage an uns als Eltern oder Großeltern, sehen denn unsere Kinder oder unsere Enkel an uns, dass wir es wenigstens ernst meinen mit der Nachfolge Jesu? Ihr Lieben, ein bekannter Pädagoge hat einmal gesagt, Erziehen heißt Vorleben, alles andere ist höchstens Dressur. Mit Dressur wird heute keiner mehr Christ werden. Die einzige Chance ist, dass wir es vorleben, in Höhen und Tiefen, mit allen Mängeln, die wir auch als Christen haben, vorleben. Dressieren können wir Kinder zur Kirche, zum Glauben nicht mehr. Die Zeiten sind endgültig vorbei. Ist es wirklich unser Hauptanliegen, dass unsere Kinder, unsere Großkinder zu einem lebendigen Glauben an Jesus finden? Alles Lehren und Ermahnen fruchtet nichts, wenn unser alltäglicher Wandel dagegen spricht. Aber bei dem Obadja war es so, er wurde schon durch seine Eltern bewegt zum Glauben. Und dann hat dieser Mann offenbar auch eine eigene Entscheidung getroffen. Ja, ich will auch diesen Weg gehen, den ich kennengelernt habe. Und er lebt diesen Glauben aus. Er hat die Kraft Gottes in seinem Leben, er hat den Heiligen Geist. Gott ist in seinem Leben aktiv. Also, lasst uns mit dem alten Spitta, dem Liederdichter, von dem wir wunderbare Choräle in unserem Gesangbuch haben. Der war ja Pastor in Bechold und später Subendent unter anderem in Burgdorf. Spitta hat gedichtet, ich und mein Haus, wir sind bereit, dir, Herr, die ganze Lebenszeit mit Seele und Leib, mit Leib und dienen. Du sollst der Herr im Hause sein, da haben wir das Vorbild. Du sollst der Herr im Hause sein, gib deinen Segen nur da rein, dass wir dir willig dienen. Bewegt zum Glauben, zweitens bewährt zum Glauben, die Teile werden zum Schluss immer kürzer. Bewährt zum Glauben, das zweite. Der gottlose König Ahab hat diesen gläubigen Obadja mit einem verantwortungsvollen Posten betraut, nämlich Hofmeister, Haushofmeister. Frage, warum das? Nun, der König respektiert offenkundig den Menschen Obadja. Nicht seinen Glauben, aber den Menschen, vor dem hat er Achtung. Er sieht seine Fähigkeiten, er schätzt seine Wesensart, seine Zuverlässigkeit. Dieser Obadja machte aus seinem Glauben kein Hehl. Er stand offen zu seinem Glauben. er hing seine Fahne nicht nach dem Winde und das nötigte sogar diesem gottlosen König Ahab ehrlichen Respekt ab. Ich halte zwar nichts von Gott, aber lass mal, der Kerl ist in Ordnung. Wahrer Glaube macht gerade lebenstüchtig. Das sehen wir hier bei Obadja. Der Mensch wird gewissenhafter, er wird geradliniger, er wird treuer. Warum? Weil der gläubige Christ weiß, ich bin nicht nur meinem Chef verantwortlich oder was die Leute im Dorfe sagen, sondern ich bin vor allen Dingen Gott, meinem Herrn, verantwortlich. Und so bemühen sie sich um Redlichkeit, um Ehrlichkeit, um Tüchtigkeit. Josef in Ägypten war so ein Mann, der machte Karriere. Warum? Weil die Heiden gesehen haben, das ist ein kluger, verlässlicher Mann. Oder Daniel machte Karriere am persischen Königshof. Und auch bei Obadja, Glauben und Leben stimmen überein. Frage: Haben wir Christen denn heutzutage in unserer Umgebung wenigstens das Zeugnis der Zuverlässigkeit? Weiß man denn in unserer Umgebung, dass man sich auf uns verlassen kann? Also, dass zum Beispiel Kollegen sagen, naja, der hat ja so, die können ja sagen, der hat einen religiösen Sockenschuss, nicht? Naja, der übertreibt das so ein bisschen mit dem Glauben, ne? Aber lass mal, der, das ist ein ordentlicher Kerl. Mensch, wenn wir Hilfe brauchen, zu dem kannst du immer kommen. Ihr Lieben, das ist gemeint. Obadja ist Hofmeister, eine hohe Aufgabe. Und der Ahab wusste, dieser gläubige Mann ist vertrauenswürdig. Es war aber eine große Hungersnot in Samaria. Jetzt muss es sich bewähren. Es ist eine schwere Notsituation für das Volk Israel, insbesondere damit auch für die Regierung, für König Ahab. Und so gibt es ja in unser aller Leben, auch wenn wir keine großen Leute hier in dieser Welt sind, wir sind keine Könige, Präsidenten und Supermanager, aber auch bei uns ist es wie bei denen ganz oben, wir kommen manchmal oder plötzlich oder wie es auch immer ist, in Notsituationen. Wir kommen an unsere Grenzen, es geht nicht mehr weiter, wir wissen vielleicht nicht mehr aus und ein. Und so war es bei Ahab. An wen wendet sich der König in seinen Sorgen und in seiner Ratlosigkeit? Erstaunlich. Und Ahab rief Obadja. Der gottlose König ruft den gläubigen, frommen Mann. Das passiert manchmal bis heute, dass ein Kollege kommt, der bis zum Hals im Dreck steckt und nimmt den gläubigen Christen aus seiner Firma an die Seite und sagt mal, du hast doch mal vor Jahren da mal was erzählt, so mit dem Beten und so. Kannst du mir das mal erklären? Ich weiß auch nicht mehr weiter. Das kommt oft in solchen Situationen. Und dann erinnern sich Menschen, die vielleicht früher drüber geschmunzelt haben, wenn du deinen Glauben gelebt hast. Dann kommen sie so bei Nacht, hätte ich fast gesagt, nehm dich beiseite und sag mal, wie hast du das damals gemeint? Ihr Lieben, das ist eine Situation, da liegt viel Segen drin. Jetzt in seiner Not wendet sich der gottlose König ausgerechnet an den frommen Obadja. Und dieser Mann ist jetzt, der bewegt war schon immer zum Glauben, der ist jetzt auch bewährt im Glauben. Die Freunde und die Hofschranzen des Königs, die sind hilflos wie der König selbst. Die sind auch in Panik, wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen. Und mancher Mensch, der noch außerhalb des Glaubens war, der hat es in solchen Notsituationen seines Lebens, wenn der die Krebsdiagnose kam oder die Arbeitslosigkeit einbrach, der hat dann schon gemerkt, ja, was helfen mir denn jetzt die Leute, mit denen ich 1000 Partys gefeiert habe? Ewig waren wir mit denen zum Grillen und dann waren wir mit denen auf Tour und dann dies und dies und so viel gegrillt, dass uns die Bratwürste sonst schon wieder rauskamen. Immer hoch Heidexburg gemacht miteinander und jetzt wo ich Hilfe brauche, ja, wo sind sie denn? Hat mir schon manchmal, wie ich noch Gemeindepastor war, mancher gesagt, wissen Sie, Herr Pastor, jetzt, wo bei uns so düster aussieht zu Hause, da sind sie alle weg. Da sind sie alle weg. Früher sind sie dauernd gekommen, bei uns gefeiert, wo sind sie denn jetzt? Hermann Hesse hat das mal in einem schönen Gedicht so geschrieben, Voll von Freunden war mir die Welt, als noch mein Leben Licht war, also hell, schön. Nun, da der Nebel fällt, ist keiner mehr sichtbar. Das ist es. Der Götze Baal hat sich als nutzlos erwiesen. Der Unglaube, jeder falsche Glaube zeigt seine Ohnmacht, wenn der Mensch eine schwere Lebenslast zu tragen hat. Und dann kommt oft das Suchen nach dem, was Halt gibt. Und dann ist es wichtig, dass Christen bewährt sind im Glauben, dass sie anderen Kraft geben und Wegweisung. Und im Johannesevangelium heißt es, aus seiner Fülle, aus Gottes Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Und Gott trägt, und viele wissen es doch hier in diesem Zelt, die es erlebt haben schon, Gott trägt selbst in schwierigen Lebenszeiten stark hindurch. Und Ahab sprach zu Obadja, wohlan, wir wollen das durch das Land ziehen, zu allen Wasserquellen und Bächen, wo, ob wir Gras finden, damit nicht alles Vieh umkommt. Und sie teilten sich ins Land, dass sie es durchzogen. Ahab zog allein auf dem einen Weg und Obadja auch allein auf dem anderen Weg. Das liest sich so hin und da denkt man sich nicht viel dabei. Aber da steckt was drin. Nämlich, hier zeigt sich wieder, wie groß das Vertrauen des Königs Ahab in seine Mitarbeiter, in den Haushofmeister Obadja war. Auf den kann ich mich verlassen. Denn wenn der tatsächlich irgendwo im Lande noch Wasser findet, Futter und damit Nahrung, dann behält er das nicht für sich. Dann verschweigt er das mir nicht, sondern er wird mir Meldung machen, damit wir auch was davon bekommen. Das ist ein gläubiger Mann, der ist ehrlich. Bewegt zum Glauben, bewährt im Glauben und kurz zum Schluss das dritte, letzte, bewahrt durch Glauben. Als Isebel, das war ja diese ausländische, heidnische Königin, als Isebel die Propheten des Herrn ausrottete, nahm Obadja 100 Propheten und versteckte sie in Höhlen, hier 50, dort 50 und versorgte sie mit Brot und Wasser. Ihr Lieben, der Mann ist pfiffig, der ist mutig. Wer ist der Mann, heißt es Psalm 25, wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Der Herr wird ihm den Weg weisen, den er gehen soll. Der bekommt Mut, dieser Obadja. Das war doch gefährlich, was er tat. Dass er Leute versteckte, die gesucht wurden vom Staat. Wie leicht, wenn das rausgekommen wäre, es hätte ihn zumindest die Stellung gekostet. Wahrscheinlich sogar sein Leben. Im Dritten Reich sind Leute in Berlin Plötzensee hingerichtet worden, nur weil sie Leute mal ein paar Wochen bei sich haben übernachten lassen. Das Architektenehepaar Glöden zum Beispiel, dem wird durch Freunde ein Mann zugeführt, sagt, kann der mal ein paar Wochen bei euch wohnen? Jawohl, ja klar, wenn du den bringst, nehmen wir den auf. Und dann hat er in Berlin ein paar Wochen bei denen als Untermieter gewohnt. Und dann kam raus, dieser Mann wurde gesucht im Zusammenhang des 20. Juli 1944, er wurde verraten. Und sofort wurde das Ehepaar Glöden, nur weil sie beim Bett frei gemacht hatten, für diesen Mann hingerichtet. Und plötzlich sehen die Schwiegermutter, die über 60, auch noch gleich. Dieser Mann riskiert hier etwas, dieser Obadja. Der ist mutig. Und das wünsche ich Ihnen und mir alle, die wir in friedlicher Zeit noch leben können. Es gibt keinen so treffliche Kur gegen die Menschenfurcht wie die Gottesfurcht, sagt Spurgeon. Wenn du Gott ernst nimmst, dann brauchst du dich vor Menschen nicht mehr so zu fürchten. Man könnte fast sagen, je größer mein Glaube, desto kleiner meine Furcht. Und dann kommen wir auch raus aus dieser elenden Menschenscheu. Ihr Lieben, ich bin 32 Jahre Dorfpastor gewesen. Ich weiß, was los ist. Mir macht keiner was vor. In dem Punkt jedenfalls nicht. Mir hat mal jemand gesagt, ein junger Mann, wissen Sie, ich bin oft an der Kirche sonntags vorbeigefahren. Und habe ich die vielen Autos da stehen sehen und habe gedacht, Mensch, ich könnte ja auch mal wieder in die Kirche gehen. Glauben Sie, ich habe mich nicht getraut. Da saß doch keine Stasi, die notiert hätte. Aber es war die Stasi des Dorfes. Bist du jetzt auch fromm geworden? Haben sie dich jetzt auch so weit gekriegt? Was rennst du denn da jetzt hin? Bist du doch früher auch nicht? ihr Lieben, die Seuche der Menschenfurcht. Wenn in der Stadt einer zum Gottesdienst geht, kümmert das keinen. Aber auf dem Dorfe kann das auf Dauer nicht unbeobachtet bleiben. Eines habe ich gelernt, durch solche Geschichten werden meine Predigten immer so lang. Meine Frau sagt, wenn du erst anfängst, solche Geschichten zu erzählen, dann wird es immer länger. Aber ich höre jetzt gleich auf. Das kommt vielleicht auch, weil ich im Knast so lange war. Da muss man immer Geschichten erzählen. Ich habe eines gelernt als Dorfpastor. Über dem Dorfmenschen steht in goldenen Buchstaben, unsichtbar, aber in goldenen Buchstaben geschrieben, ein Satz, ein Leitmotiv, nach dem sich der Dorfmensch richtet. Unbewusst, bewusst. Nämlich, was sagen die Leute? Was sagen die Leute? Was sagen die Leute, wenn ich da hingehe, wenn ich das jetzt mache? Wir sollten mal fragen, was Gott zu unserem Leben sagt. Das ist vielleicht noch ein bisschen wichtiger, als was die Leute sagen. Dieser Obadja, der bewegt war zum Glauben, der bewährt war im Glauben, der ist auch bewahrt durch den Glauben. Der bekommt Mut, Tapferkeit, Opferbereitschaft. Er opfert sein Leben sozusagen. Es hätte schief gehen können mit dem Verstecken der Propheten. Und lass uns daraus die Ermutigung mitnehmen, ihr Lieben. Wie schnell werfen selbstbewusste Christen, ich denke, die meisten von uns werden im Glauben leben, wie schnell werfen selbst wir die Flinte ins Korn? So nach dem Motto, ja, an meinem Arbeitsplatz, in meiner Verwandtschaft, in unserer Nachbarschaft, da kann ich mir das nicht leisten, ein klares Bekenntnis zu Jesus abzulegen. Das ist einfach so die Umstände, es geht schlecht, es geht eigentlich nicht. Jesus sagt doch, ihr Lieben, was ihr getan habt, das habt ihr mir getan. Und wenn wir es für Jesus getan haben, dann stehen wir auf der Seite des Siegers. Dann werden wir bewahrt durch unseren Glauben. Und wenn du Opfer bringst für den Glauben, für Jesus, wenn du Opfer bringst an Geld, an Zeit, an Kraft, wenn du mitarbeitest in der Gemeinde, wenn du Opfer bringst an Bequemlichkeit, wenn du vielleicht sogar hier und da als Opfer deines guten Rufes bringst, indem du andere Menschen einlädst, vielleicht auch zum Alpha-Kurs, oder von deinem Glauben erzählst, auch wenn einige Leute dabei etwas schief gucken, aber sie denken immerhin nach. Wenn du diese Opfer bringst, es wird bei Gott wohl aufgehoben sein. Und wie viele Menschen, damit komme ich zum Ende tatsächlich, wie viele Menschen auch in Hohenhorst, wie an jedem Ort der Welt, wie viele Menschen hat in entscheidenden Stunden ihres Lebens nichts anderes gefehlt als eine recht verstandene christliche Nächstenliebe? Martin Luther hat in seiner bildhaften Sprache es einmal so gesagt: Wenn eine Magd, gibt es ja heute nicht mehr, wenn eine Magd im Glauben, aus dem Glauben heraus, einen Strohhalm aufhebt, dann bewegt sie die Welt. Ihr Lieben, das ist ein starkes Wort. Wenn du eine kleine, scheinbar unbedeutende Tat tust, mit deinen Händen, mit deinen Worten, wie auch immer, wenn du sozusagen nur ein Strohhalm aufhebst, das ist doch überhaupt nichts, gar nichts. Wenn du das aber aus dem Glauben tust, weil Jesus dich dazu ermutigt, weil er sagt, tu das, etwas ganz unbedeutend, wenn du es mit glaubendem Herzen tust, dann sagt Luther, dann ist das etwas so Gewaltiges, dann bewegst du die Welt. Also sag nicht immer und denk nicht mehr, was kann ich schon tun, ich kann nicht groß reden und die anderen können dies und der kann das und wer bin ich schon. Nein, das bisschen, was du kannst und tust, wenn du das aus dem Glauben tust, dann tust du etwas Gewaltiges, dann bewegst du diese Welt. Und dann gehörst du auch bist du einer von denen man sagen kann, wie Obadja, erstens bewegt zum Glauben. Zweitens, bewährt im Glauben und dann mit Sicherheit auch bewahrt durch den Glauben. Amen.